Eine Woche noch bis zur Bundestagswahl. Wohl wissend, dass der Begriff einer Schicksalswahl auch überstrapaziert werden kann, so ist für viele Menschen in Deutschland diese Wahl dennoch mehr als wegweisend. Bei der Entscheidung, welcher Partei man seine Stimme gibt, ergeben sich Fragen wie Krieg oder Frieden, Ideologie oder Sachverstand, Einwanderung oder Remigration, Meinungsdiktatur oder freie Rede. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Ihnen heute letzte Hinweise an die Hand geben, die Ihnen Ihre finale Entscheidung möglicherweise leichter macht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Thomas Eglinski auf 1. Viele Menschen waren fassungslos, dass unmittelbar nach bestialischen Mordanschlägen, bei denen auch Kinder unter den Opfern waren, Demonstrationen gegen rechts organisiert wurden. Statt aus gegebenem Anlass für die sofortige Wiederherstellung der inneren Sicherheit zu demonstrieren, wurden stumpfe Parolen gegen die vermeintlich größere Gefahr von rechts gedroschen. Dass darüber hinaus das Gros dieser Aufläufe von parteinahen Einrichtungen und Vereinen unter Verwendung von Steuergeldern finanziert wurde, setzt dem Irrsinn des Ganzen die Krone auf. Doch nachdem mehr und mehr Menschen realisieren, dass ihnen aktuell eher eine Art von Simulation einer Demokratie inszeniert wird, steigt die Spannung bis zur Wahl spürbar an. Kommt es nach den Ergebnissen in den USA und Österreich auch in Deutschland zu einem Rechtsruck? Darüber spreche ich in dieser Sendung mit interessanten Gästen, wie zum Beispiel der erfolgreichen YouTuberin Michelle Golan. Herzlich willkommen, liebe Michelle.
Hallo Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dich zu sehen und wie immer gut gelaunt und strahlend. Michelle, du vertrittst ja die jüngere Generation. Du bist mit ganz vielen jungen Menschen in Kontakt. Deine Videos werden regelmäßig von zigtausenden Abonnenten verfolgt. So hast du sicherlich auch einen Eindruck dahingehend gewonnen, wie die jüngere Generation so tickt. Wie lautet denn deine persönliche Prognose? Wie werden die Jungwähler am nächsten Wochenende abstimmen und was erwarten sie sich von dieser Bundestagswahl?
Also vorab kann ich erstmal nur für mich sprechen und sagen, ich werde auf jeden Fall die AfD wählen, weil ich natürlich jetzt auch eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ich setze mich jeden Tag mit der Politik auseinander. Ich lese jeden Tag die Schlagzeilen. Wir haben so viele Straftaten täglich. Ich sehe einfach, was für ein Leid momentan in Deutschland ist. Und da kann ich einfach nur für mich die AfD wählen und sagen, ich kann nur hoffen, dass dadurch etwas besser wird. Natürlich darf man auch nicht so im wahrsten Sinne des Wortes so blauäugig sein und sagen, jetzt wird sich von heute auf morgen natürlich alles zum Positiven wenden. Nein, dem ist auch nicht so. Natürlich auch gerade, weil keiner wahrscheinlich eine Koalition mit der AfD eingehen wird. Aber eine andere Partei kommt für mich persönlich aktuell nicht in Frage. Und ich habe das auch sehr stark in meinem Umfeld erlebt. Viele Freunde von mir, die damals noch gesagt haben, auf gar keinen Fall, die sind vielleicht zu rechts oder wer weiß was, wählen jetzt quasi durch die Bank, durch alle die AfD, weil sie auch einfach die Schnauze voll haben, weil man als Jugendlicher das sehr stark miterlebt, dass alles teurer wird, dass man keine richtige Bildung mehr hat. Es gibt so viele Probleme in diesem Land und viele sagen einfach, ich habe keine Lust mehr und das ist jetzt meine persönliche Lösung.
Bedeutet das, Michelle, dass die Wahlbereitschaft bei den Jugendlichen auch angestiegen ist? Dass also im Gegensatz zu früher, wo viele gesagt haben, wählen gehen bringt ja nichts, jetzt sagen, ich gehe am Sonntag zur Wahl?
Ja, das denke ich schon. Also viele haben jetzt, glaube ich, eher so die Einstellung, gar nicht wählen gehen wird nichts verändern und wählen gehen kann echt etwas verändern. Und das merke ich auch schon sehr stark in meinem Umfeld, ja.
Du hast ein tolles Video produziert mit dem Titel Weidel manipuliert die Wahl? Fragezeichen. Die wurde von mehr als 200.000 Menschen gesehen. Ich habe mich angesichts der Aussagen der von dir interviewten Passanten köstlich amüsiert. Dabei ist es doch ein sehr ernstes Thema. Ist diese Bundestagswahl deiner Meinung nach tatsächlich im Vorfeld manipuliert worden?
Ich glaube, jede Wahl ist ein Stück weit manipuliert. Natürlich versucht jede Partei, das Beste für sich rauszuholen. Aber wenn wir mal vergleichen, dass zum Beispiel die Grünen ihre Plakate überall hängen haben, sogar der Habeck sein Gesicht in München auf das Siegestor projizieren durfte oder eben auch nicht, wie auch immer, er hat es einfach getan. Und das sind ja, so viele Dinge, die einfach gemacht werden und die von der Gesellschaft auch so unterstützt werden. Und ich glaube nicht, dass wenn zum Beispiel die Frau Weidel jetzt ihr Gesicht auf das Brandenburger Tor projiziert hätte, dass jeder damit so d'accord gewesen wäre. Also man sieht schon sehr stark in der Gesellschaft auch, okay, die eine, ja, Parteiwerbung wird eher respektiert als eine andere. Und wenn man das damit vergleicht, also so viele Spendengelder, so viele vielleicht auch Unterstützung, die zum Beispiel die Grünen bekommen, das ist doch sehr stark, wenn man das so ein bisschen genauer beobachtet. Aber natürlich, jede Partei versucht, das Beste für sich rauszuholen. Und ich denke auch, wenn jetzt zum Beispiel die AfD wieder mehr Stimmen bekommt, dann wird eben mal wieder eine Demo gegen rechts veranstaltet. Man bekommt wieder Millionen Menschen dazu, auf die Straße zu gehen. Und so wird das Ganze dann wieder versucht einzudämmen. Deswegen manipuliert ist immer überall alles. Ja.
Michael, was glaubst du, wenn das Wahlergebnis den Altparteien nicht in den Kram passt, ist es möglich, dass auch in Deutschland Ähnliches passiert wie in Rumänien, wo eine Wahl manipuliert bzw. annulliert wurde? Hältst du das in einem Land wie Deutschland auch für machbar?
Also, wie gesagt, wenn man jeden Tag so die Politik beobachtet, würde ich erstmal sagen, dass ich alles für möglich halte, auch in Deutschland, ja. Und das, was in Rumänien passiert ist, ist wirklich einfach schrecklich und absolutes Gegenteil von einer Demokratie. Aber wie auch eben schon erwähnt, wenn irgendwas hier auch in Deutschland nicht in den Kram passt, dann werden wieder irgendwelche Geheimtreffen inszeniert, dann wird sich wieder was ausgedacht, man wird wieder Millionen Menschen auf die Straße schicken und so kann man auch eben ganz viele dafür mobilisieren, eben gegen rechts zu sein oder gar gegen die falsche Meinung, gegen die falsche Partei. Deswegen, ich würde erstmal sagen, ich halte auch hier alles für möglich, ja.
Du bist ja mehr oder weniger durch deine Tätigkeit verpflichtet, die Mainstream-Nachrichten zu verfolgen. Und sicherlich hast du dir auch das Kanzlerduell gegeben zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Welchen Eindruck hast du gewonnen und wer ist denn der Favorit bei den beiden für dich?
Der Favorit, keiner, ehrlich gesagt. Also ich finde es das lustig, dass was im Nachhinein passiert ist, zu beobachten, dass wirklich verschiedene Leute sich auf dann immer eine Seite stellen, ja, der Scholz war besser oder eben nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, keiner hat mich von diesem Duell wirklich überzeugt. Aber ich finde es natürlich ganz gut, dass es sowas eben gibt und dass jetzt auch zum Beispiel die Frau Weidel etwas öfter mal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eingeladen wird. Aber auch da wieder ist es manipuliert. Im Hintergrund gibt es dann wieder bestimmte Zuschauer, die entweder bei bestimmten Sätzen klatschen oder die Augen verdrehen. Also das ist alles vielleicht doch nur ein Riesenspiel.
Ich muss dir noch mal eine Frage stellen bezüglich Alice Weidel. Die ist ja im Aufwind. Und wenn man den Prognosen, den Umfragen Glauben schenken darf, dann gewinnt die AfD Woche für Woche ein paar Kommaprozente dazu. Du hast ja auch schon gesagt, wer weiß, ob die AfD anschließend überhaupt in der Lage wäre, alles von heute auf morgen zu verbessern. Aber glaubst du, dass Alice für Deutschland dann am Ende tatsächlich diejenige ist, die etwas wandeln kann und für eine schnelle Veränderung sorgen kann?
Also ich glaube schon, dass sie das Potenzial dazu hat, vieles zu verändern. Sie hat natürlich auch so eine, ja, so ein starkes Auftreten und ist sehr stark in ihrer Meinung, in ihrer Haltung. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also das kann man jetzt nicht von jedem Politiker behaupten, egal von welcher Partei. Aber ich finde es auch immer schwierig, sich so, ja, wie schon gesagt, so für eine Partei oder für einen speziellen Politiker zu entscheiden und sagen, dieser wird uns jetzt retten, ähnlich wie was gerade auch in Amerika passiert. Ich halte auch nichts davon, jetzt zu sagen, oh, schön, dass Trump jetzt an der Macht ist, er wird uns alle retten, er ist der Heiland. Nein, dem ist auch nicht so. Man kann sich jetzt natürlich freuen, dass das jetzt so eine eher konservativere Richtung einnimmt, aber dennoch liegt es vielleicht am Ende auch an uns, was wir in unserem kleinen Umfeld verändern. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so meine ganze Last und all das, was ich hoffe für unser Land, einfach so in die Hände von irgendeinem Politiker geben würde.
Jetzt darf ich dich zum guten Schluss noch fragen in Bezug auf meinen Zeitenwende-Index, den ich eingeführt habe, um so ein bisschen den Optimismus bei den Interviewpartnern abzufragen. Auf einer Skala von 1 bis 11. 1 bedeutet, wir sind verloren, alles zu spät, Deutschland geht den Bach runter. Und 11, alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Wo siehst du dich gerade auf dieser Skala?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin auch lieber Optimist als Pessimist, aber wahrscheinlich würde ich doch eher zwischen 4 und 5 tendieren, einfach auch so ein kleines Warnsignal mitgeben und zu sagen, nein, wir können uns jetzt, wie gesagt, nicht einfach auf die Wahlen verlassen oder auf irgendjemand verlassen, sondern es liegt am Ende dann doch an uns, wirklich was zu verändern. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich bekomme jeden Tag mit, was alles so passiert ist. Das ist wirklich sehr, sehr schrecklich. Und wir haben so viel aufzuarbeiten, ob es jetzt die Corona-Zeit ist. Das ist allein schon ein Riesending, was noch nicht einmal wirklich richtig angesprochen wird. Da kann man viel mehr aufarbeiten. Wir müssen, wie gesagt, was gegen die krasse Migrationswelle tun. Und da ist noch so, so viel zu machen. Und bevor ich jetzt eher sage, wir sind schon bei 8, würde ich lieber sagen, nee, nee, erstmal den Ball flach halten. Auch mit dieser Wahl wird sich erstmal nichts wirklich Krasses verändern. Ich denke, wir müssen, es muss vielleicht noch mal ein bisschen schlimmer werden. Und dann kann man in 4 Jahren noch mal hoffen. Also es wird erstmal leider so weitergehen. Aber dennoch natürlich die Hoffnung nie verlieren. Aber wie gesagt, am Ende muss jeder einfach stark sein.
Ja, Michelle, speziell von dir, von der jungen Generation, hätte ich mir jetzt natürlich noch ein Stück weit mehr Optimismus
Ja, das glaube
erwartet.
ich.
Aber dennoch hab vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Weiterhin dir alles Gute und maximal steigende Abonnentenzahlen wünsche ich dir.
Dankeschön, vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute.
Als Vater dreier Söhne teile auch ich nicht die Meinung, dass unsere Nachfolgegeneration nichts gebacken bekommt. Da mache ich mir eher Sorgen um manch älteres Kaliber, das zum Beispiel in der Gruppierung Omas gegen Rechts auf die Straße geht. Was ich von diesen Damen so alles zur Kenntnis nehme, müsste normalerweise zu Lachkrämpfen führen, wäre das Thema nicht so ernst. Ernst nimmt auch mein nächster Interviewgast seine Arbeit. Gleich 3 große Formate produziert er jede Woche, darunter mit Nacktes Niveau einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Die Rede ist von Dr. Paul Brandenburg. Hallo Paul, habe die Ehre.
Ganz meinerseits die Ehre, lieber Thomas.
Da wir schon immer per Du sind, bleiben wir bitte auch hier in diesem Interview per Du. Und
mal sehen, wie es läuft.
Die erste Frage, mit der ich gleich um die Ecke komme, wie beurteilst du die zahllosen Kundgebungen gegen rechts? Was ist das deiner Meinung nach für ein Klientel, das sich von den Altparteien auf die Straße motivieren lässt?
Ich sage immer wieder, ich bin eigentlich einfach strukturierter Notarzt und gucke mir mal ganz praktisch das an, was ich auf der Straße wiederfinde. Und wenn ich mir in Deutschland ein paar Zahlen angucke, bei denen wir wirklich wissen, dass sie stimmen, dann haben wir eine Staatsquote von rund 50%. Also die Hälfte aller Menschen in Deutschland lebt von staatlich gesteuerter Leistung. Mein Tipp ist es jetzt, dass bei diesen Demonstrationen es mehr als die Hälfte ist. Will sagen, ich glaube, 9 von 10 dieser Menschen dürften irgendwie zur Gruppe der Beamten, staatsöffentlich Bediensteten gehören, die sich dort ja nachweislich beispielsweise durch Gewerkschaften hinfahren lassen. Verdi hat ja einige Busse bezahlt. Die Omas für oder gegen rechts oder links, ich verwechsel die immer, weil sie ja selbst etwas wirsen im Auftreten, kriegen auch Gelder aus den Steuerbelastungen. Und meine Einstellung ist mittlerweile ein bisschen so, wie ich das in den USA sehe, vermute ich es auch in Deutschland und gehe mal davon aus, dass eine solche Masse an Transferleistung, an Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements stattfindet, dass 9 von 10 dieser Menschen dort sehr indirekt oder direkt vom Staat bezahlt werden, für den sie dann da protestieren.
Ich weiß, normalerweise schaust du kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber ich gehe mal davon aus, dass du dir die Kanzlerduelle schon gegeben hast, oder? Wie fällt denn dein Urteil aus, nachdem du Scholz und Merz in Aktion gesehen hast?
Ich bin alter Futurama-Fan. Das ist eine Zeichentrickserie von Matt Groening, dem Erfinder der Simpsons. Und da gibt es eine wunderschöne Folge zur Politik. Da sind 2 Köpfe in Einmachgläsern, die gegeneinander kandidieren. Die wollen Präsident werden. Jack Johnson gegen John Jackson. Und es ist ein wunderschönes Duell, was über Minuten geht, wo der eine immer dem anderen ganz hart widerspricht, um dann das zu wiederholen, was er selbst gesagt hat. Ich komme mir vor wie in einer Matt Groening-Zeichentrickwelt und sehe genau das. Dazu erlebe ich einen Olaf Scholz. Ich weiß nicht, wie du siehst, der die Nerven derartig verliert, der derartig dünnhäutig wird, dass er jetzt ja so weit gegangen ist, auf eine offenkundige Dummheit, die er da gesagt hat. Ich will mal ganz dahingestellt lassen, wie das alles inhaltlich zu bewerten ist. Jedenfalls hat er einen Joe Cialo, ein dunkelhäutiges CDU-Mitglied, offensichtlich in irgendeiner Form als Hampelmann bezeichnet. Das wird ihm als rassistisch ausgelegt. Scholz reagiert mit einer anwaltlichen Unterlassungsforderung auf diese mediale Nummer. Das ist ein derartiges Versagen in den absoluten Grundprinzipien des öffentlichen Handelns, dass ich davon ausgehe, dem Mann liegen die Nerven völlig blank. Ich erlebe ihn gereizt, fahrig, völlig kopflos, mit all seinen negativen Eigenschaften jetzt nach außen gekehrt und gleichzeitig einen Merz, der aus meiner Sicht noch schläfriger wirkt, als er das vielleicht ohnehin schon tut, gelangweilt, eher desinteressiert fast an diesem Wahlkampf sein Programm runterspult. Das ist der ganze Unterschied im Auftreten dieser Männer. Inhaltlich erkenne ich keinen Unterschied.
Ist dann für dich Alice Weidel, die nicht teilgenommen hat an diesen Duellen bisher, dann die Siegerin aus diesen Duellen?
Durch, meinst mangels Ausscheiden der anderen, durch Disqualifikation des gesamten Konkurrentenfeldes gewinnt Alice Weidel. Ja, das ist so. Ich habe mich ja auch festgelegt. Meine kritische Distanziertheit zu allen Parteien ist ja bekannt. Ich sage immer, noch kritisch distanzierter als zur AfD bin ich nur zum gesamten Rest der Kartellparteien. Deswegen habe ich mich auch festgelegt und habe gesagt, bei dieser Bundestagswahl empfehle ich entweder die Wahl der AfD oder konsequenterweise die Wahl der Grünen. Für die, die sagen, Messermorde an Kindern finde ich ganz super und Vergewaltigung mochte ich immer am liebsten. Dann ist es nur gut zu sagen, ja, dann will ich Grüne. Dann geht das alles weiter. Ansonsten bleibt ja dann nur unter den realistischen Kandidaten die AfD, Bündnis Deutschland, Werteunion, die anderen, die bekunden, bessere AfDs zu sein, haben, egal wie man zu ihnen steht, rechnerisch einfach keine Chance. Ich halte das deswegen für ein Akt der Logik. Und unabhängig davon muss ich Alice Weidel zugestehen, in allem, was ich an öffentlichem Auftritt von ihr erlebe, es ist stets sachlich, es ist stets professionell. Sie beantwortet inhaltlich die Fragen, die ihr gestellt werden. Das ist ja ganz ungewöhnlich für Politiker. Und ob man in ihre politischen Positionen teilt oder nicht, hat sie aus meiner Sicht einen verbindlich professionellen Auftritt, der zunehmend auch besser und entspannter wird. Gleiches gilt übrigens auch für Tino Chrupalla, den ich tatsächlich mittlerweile schon als souverän erlebe in den öffentlich-rechtlichen Inszenierungen. Und die haben ja selber gemerkt, sie müssen ja einfach nur gar nichts sagen und die anderen handeln lassen, weil der Konkurrent sich selbst zerlegt. Ja, das hast du insofern gut beschrieben. Ich habe es nochmal wortreicher wiederholt.
Paul, ich verfolge dich ja schon länger. Noch vor etwas mehr als einem Jahr hast du gesagt, wählen gehen bringt ja nichts. Aber jetzt forderst du die Menschen aktiv auf, zur Wahl zu gehen. Wie kamst du diesem Wandel?
Jein. Ich sage Ihnen ja, wenn ihr an Wahlen glaubt, so war das Original-Wording ja meines Aufrufs, wenn ihr also an den Wahlen teilnehmen wollt, wogegen ich gute Gründe annehme, akzeptiere, dann würde ich sagen, ist AfD die logische Wahl. Ich verstehe aber sehr gut die Menschen, die sagen, nein, jedwede Teilnahme an dieser Wahlinszenierung, die verbietet mir mein Stolz und mein Würdegefühl. Warum? Wir müssen nicht schwurbeln, wir müssen nicht spekulieren. Wir haben Gerichtsurteile aus dem Land Berlin, das ist natürlich dem dunkelsten und tiefsten Höllenloch dieser Republik. Aber das Berliner Verfassungsgericht hat sich mit Händen und Füßen gegen die Notwendigkeit gewehrt, festzustellen, dass die Wahl damals in Berlin manipuliert war, wie der Rechtsterminus ist. Das hat Marcel Lute im Wesentlichen, ehemaliger Abgeordnetenhauskandidat, erzwungen. Der hat nämlich nicht locker gelassen, zusammen mit einigen freien Medienmachern, und hat immer wieder Beweise geliefert. Das Gericht hat versucht, sie alle zu ignorieren, hat alle möglichen haarsträubenden Gründe geliefert, nicht dem nachzugehen. Und als die Beweislast so drückend war, mussten sie offiziell feststellen, die Berliner Wahl war vielfach manipuliert. Und da sage ich jetzt wieder, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Alle Lebenswahrscheinlichkeit sagt ja, dass das nicht das erste Mal war, in diesem gigantischen Umfang. Und sicherlich noch nicht der einzige Ort in Deutschland. Ich halte die Wahlen in Deutschland für manipuliert und kann deswegen sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, ich nehme da gar nicht dran teil. Und dann kommt das dritte und letzte Punkt oder das Argument, was noch wichtig ist. Ich halte auch das Parteiensystem, wie wir es momentan haben, für weder überlebensfähig noch sollte es weiter überleben. Parteien sind die Ursache des Problems. Wir hatten bei anderer auf 1 Gelegenheit, die ich natürlich sehr empfehle, von dir moderiert, eine Sendung Spielmacher, mal darüber gesprochen, ob denn Parteien die Lösung sind oder nicht. Ich sage, abschaffen das bisherige Parteiensystem. Wir müssen das Wahlrecht grundlegend verändern. Die Parteien dürfen nicht mehr das Hoheitsrecht über die Kandidatenlisten haben. Und auch deswegen kann man dieses Wahltheater ablehnen. Aber ganz am Ende sage ich immer wieder, ich bin Pragmatiker, wie gesagt, einfacher Notarzt. Es ist durchaus eine Möglichkeit oder eine rationale, aus meiner Sicht jetzt zu sagen, die AfD könnte die Abrissbirne sein, die wir für dieses System jetzt brauchen.
Du hast gerade Wahlmanipulationen angesprochen. Du bist ja ein Fachmann dafür, weil du dich ja auch schon seit geraumer Zeit damit beschäftigst. Hast du auch im Vorfeld der Bundestagswahl jetzt Wahlmanipulation wahrgenommen? Elon Musk-Interview mit Alice Weidel wird ja als eine Wahlmanipulation hochgespielt. Aber siehst du tatsächlich aktiv jetzt im Vorfeld Wahlmanipulation, beziehungsweise rechnest du bei der Auszählung oder vielleicht auch danach mit einer solchen?
Ich sehe milliardenschwere Wahlmanipulationen durch Bill Gates beispielsweise, durch George Soros. Die finanzieren Hetzorgane, die sich Journalisteninstitutionen nennen, wie den Spiegel beispielsweise. Ich sehe ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, was ja mittlerweile zugeben muss, dass es das Publikum im Hintergrund der geladenen Gäste so auswählt, dass es politisch gefällig klatscht oder nicht klatscht. Man stelle sich einmal vor, auf 1 macht so etwas. Es wäre ja tagelang rauf und runter, würden sich ZDF-Intendanten darüber mokieren. Also natürlich, das ist eine offenkundig vorhandene Wahlmanipulation im Vorfeld durch Geld. Da kann man noch streiten, wie legitim die ist. Sicherlich nicht mit Zwangsgebühren im Öffentlich-Rechtlichen, die ist illegitim, aber Privatmenschen dürfen sowas tun. Wenn wir jetzt über die wirklich harte Form der Wahlfälschung sprechen, das, was dann abgeht in den Büros dort, wenn keiner guckt, da habe ich keine Beweise, dass das jetzt schon stattfindet. Wie könnte ich die haben? Ich würde sie auch sofort veröffentlichen, da würde ich auch nicht zurückhalten, um sie exklusiv zu vermarkten. Ich würde sie bekannt machen. Aber ich sage immer wieder, ich habe bekanntermaßen als Kritiker der Corona-Maßnahmen Testzentren betrieben für Corona-Schnelltests, sehr wohl mit der Absicht, dieses Corona-verbrannte Staatsgeld zu nehmen, um sie gegen dieses Regime zu wenden. Und habe selber erlebt, ich hatte 3 Testzentralen in Berlin, an sogenannten Hotspots, die Regierung als solche beschrieb, sagte, dort sei die Corona-Inzidenz besonders hoch. Ich habe bei vielen, vielen zigtausend Tests eigentlich an einer Hand abzählen können, welche positiv waren und dann, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende erlebt, wie aber die zentrale staatliche Zählinstanz Inzidenzen veröffentlichte, wo ich dachte, wo kommen denn die Zahlen jetzt her? Die einzig logische Erklärung, Thomas, ist, dass diese Zahlen zwischen dem Ursprungsort, wo ich die echt erhoben habe, und dem Veröffentlichungsort manipuliert wurden. Und so vermute ich Wahlmanipulation. Ich vermute sie nicht im Wahllokal, wo viele Menschen zuschauen können. Ich vermute sie an der zentralen Stelle, wo die Ergebnisse zusammengetragen werden. Denn am Ende kann ja eine einzelne Person die Listen einsammeln und sie irgendwo weiterreichen und verlesen. Und diese Person kann die Zahlen nach Beliebigkeit ändern. Und das unterstelle ich, ja.
Nun hast du dich mit deiner Podcast-Kollegin Milena Preradovic auch schon mit Wahlannullierungen befasst. Wir meinen da speziell das Beispiel Rumänien. Kannst du dir vorstellen, dass, wenn das Ergebnis hier in Deutschland den Altparteien nicht passt, dass ein Frank-Walter Steinmeier eine Wahl für ungültig erklären würde in diesem besten Deutschland aller Zeiten?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die entsprechende Ansprache von Herrn Steinmeier schon in der Schublade liegt. Ich glaube auch, dass, wenn es dazu kommt, und das ist ein großes Wenn, denn ich glaube tatsächlich, und das mache ich fest am erratischen, am dünnhäutigen Verhalten eines Olaf Scholz. Ja, es ist ja eine wunderschöne Ironie, dass die Kartellparteien, die ein faires Umgehen miteinander vereinbart haben, sich jetzt über solche Dinge wie einen schwarzen Politiker streiten und Rassismus unterstellen und ein Herr von Aken der Linkspartei beschimpft Sarah Wagenknecht mit wörtlich halt doch mal den Mund. Also wir sehen, welche Dünnhäutigkeit die gerade an den Tag legen. Die müssen mit dem Rücken zur Wand stehen. Deswegen glaube ich selbst, dass sie selbst gerade keinen festen Plan haben, den sie Schritt für Schritt befolgen. Ich glaube, sie haben aber sehr wohl einige Requisiten und zentrale Stücke vorbereitet. Ganz sicher auch die Frage der Annullierung. Denn, also warum bin ich so sicher? Wir erleben einen Thierry Breton, diesen senegalesischen Offizier. Ja, ist ja senegalesischer Staatsbürger, Multimilliardär, eigentlich Franzose, ist im Senegal gemeldet, weil er seine geraubten Steuermilliarden da lieber versteuert. Das ist halt, man kann sich das alles nicht ausdenken. Jedenfalls, der hat ja selber in einer Wahlsendung oder in einer Nachrichtensendung im französischen Fernsehen bereits gesagt, sollte denn in Deutschland etwas passieren in Richtung AfD gehen, dann machen wir es eben wie in Rumänien. So ein Mehrgeständnis des EU-Apparates kann man sich ja nicht wünschen. Und das werden die vorbereitet haben. Da werden Sachbearbeiter und Referenten entsprechende Reden vorbereitet haben für Herrn Steinmeier. Meine Vermutung aber auch für Frau Faeser. Denn ich glaube, wenn das passiert, dann können sie eigentlich den ganzen Weg gehen. Oder wie Keith Richards ja sagte, if you want to kick authority in the teeth, you might as well use both feet. Also wenn man sich schon schlägt, dann kann man auch richtig zuhauen. Und so werden die das auch machen. Das bedeutet dann, die Wahl wird annulliert. Feindlich-kämpferische Agententätigkeit wie die von Auf 1 oder Thomas Iglinski wird natürlich sofort unter Exekutivmaßnahmen gestellt. Das heißt, Bankzugänge sind gesperrt. Es wird dann vielleicht Positivlisten geben von Bankkonten, auf die noch bezahlt werden kann. Denn wenn sie diesen Schritt gehen, ja, und das offiziell machen, diesen Kampf ansagen, ja, dann müssen sie alle Grausamkeiten begehen, die ähnliches Hurra aus oder die ähnliches Geschrei auslösen werden. Und dann kommt der richtige Crackdown. Das halte ich mit einiger Wahrscheinlichkeit für möglich.
Okay, diesen Part der Sendung zeige ich nicht meiner Frau. Jetzt habe ich noch eine Herausforderung für dich. Schlüpf doch mal in die Rolle bitte des Orakels Paul.
Du meinst den Oktopus, die Vorhersagen in der Fußballweltmeisterschaft.
Ja, aber deine Vorhersage möchte ich jetzt hören in Bezug auf die Bundestagswahl. Wie lautet deine Prognose? Wie geht die aus?
Oktopoden werden nur 2 Jahre alt. Ich frage mich gerade, lieber Thomas, was das, aber gut. Uns sind hochintelligente, tolle Tiere. Ich glaube, dass diese Wahl die unwichtigste Wahl aller Zeiten ist, weil relativ engen Planken eigentlich nur etwas herauskommen kann, was in allen Fällen nach meiner Annahme zu wenig Veränderung führt. Also gehen wir davon aus, die CDU wird etwas um die 30% bekommen, was jetzt seit langer Zeit ja Vorhersagen ergeben. Die CDU wird die stärkste Kraft also sein, wie es so schon heißt. Dahinter dann die AfD. Spannende Frage, wie viel? Schafft sie 25 plus? Kann sie dann selber Untersuchungsausschüsse einrichten oder nicht? Es wäre sehr spannend, zu wünschen. Ich glaube, wenn sie real 25% bekommt, wird sie doch lange keine 25% im amtlichen Endergebnis attestiert bekommen. Und letztlich ist es dann auch wieder egal. Weil entweder haben wir am Ende Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot. Persönlich halte ich Schwarz-Grün für wahrscheinlicher. Das ist der bequemere Partner für Herrn Merz, auch der ja etwas williger ist und sich da eher formen lässt. Und wir werden mit Schwarz-Grün die Fortsetzung dessen haben, was wir jetzt gerade haben. Eine Kleptokratie, eine vollkommen entkoppelte Kaste von Menschen, die immer stärkere Belastungen für den Bürger bedeutet, immer mehr herausquetscht und alles mitnimmt, was sie noch kriegen kann. Schönstes Bild in dem Zusammenhang, die Finanzchefin der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde, FEMA, die nach dem Verbot von Donald Trump zur Ausgabe weiterer Steuergelder 57 Millionen Dollar noch an ein Hotel überwies zur Unterbringung von Flüchtlingen, also wieder eine Geldwäscheaktion. Eine Sache, bei der die Frau ja wissen musste, dass sie am Ende damit ertappt wird. Aber es ist ein Manöver des letzten Augenblicks. Die nehmen jetzt mit, was sie kriegen können. Und das werden wir nach dieser Wahl haben. Und deswegen sage ich tatsächlich, nicht nur ironisch, da kann man wirklich noch die Grünen wählen mit einiger Kalkulation. Aber ich bin ja bekanntermaßen nicht mehr in Deutschland wohnhaft, aus Gründen. Und deswegen ist es ein bisschen gemein, wenn ich das jetzt sage. Aber wäre ich jetzt hart im Nehmen, wäre ich in Deutschland und ich sage, okay, dann wähle ich halt gleich die Grünen, um das möglichst schnell zu machen, diese Phase, möglichst kurz. Denn ich glaube, es kann nichts Gutes aus dieser Wahl kommen. Die Frage ist nur, wie schnell danach die Zerstörung einsetzt, damit dann vielleicht eine neue Kraft aufräumen kann, vielleicht die AfD.
Okay, dieses Szenario will ich nicht zu Ende denken. Ich möchte dir zum Abschluss noch eine Frage stellen bezüglich meines Zeitenwende-Indexes. Paul Brandenburg ist ja nicht gerade bekannt für seinen überbordenden Optimismus. Auf einer Skala von 1 bis 11, 1 bedeutet Hopfen und Malz sind verloren, Deutschland ist am Ende und 11 bedeutet, wieso, ist doch alles fein. Wo stehen wir denn aktuell, deiner Meinung nach?
Vielleicht bei 5,1. Vielleicht bei 5,1. Tatsächlich fürchte ich, wir brauchen noch mehr Zerstörung, mehr Schmerz, bevor es besser wird. Aber sowas ist ja nicht linear. Ich glaube nicht, diese Skalen sind immer nett, weil man so Momentanaufnahmen machen kann. Ich glaube, dass je nach Stimmungslage Kleinigkeiten große Wirkung haben können. Siehe den dünnhäutigen Herrn Scholz. Oder siehe jetzt die Doktorarbeit des Robert Habeck. Auch wieder so ein schönes Stück, wo herauskam, was er für ein Betrüger ist. Also wer weiß, was bei dieser Wahl herauskommt, wer weiß, welches Momentum erzeugt wird, wenn die AfD 25,1% bekommt, mal einen Corona-Untersuchungsausschuss einsetzt und Herr Lauterbach endlich die Handschellen bekommt, die er verdient. Ich kann mir vorstellen, dass dann Schwung in die Sache kommt. Also vorsichtiger Optimismus aus meiner Sicht, den darf man sich jetzt erlauben.
Kurze Abschlussfrage noch. Das Blau im Hintergrund jetzt hier bei unserem Gespräch, gilt das einen Gruß an auf 1 oder...
Ist natürlich. Das ist das Modell Stefan Magnet, das ich im Auf-1-Shop gerade eben noch erstanden habe. Und damit habe ich mir jetzt die Wohnung ausgehängt. Nein, tatsächlich hat es keine politische Kodierung. Und wenn ich Rot nehme, wird mir vorgeworfen, ich sei Freimaurer Hochgradmeister gewesen. Und deswegen würde ich das tun. Wenn ich Blau aufhänge, dann ist es politisch. Es ist einfach eine ästhetische Entscheidung gewesen. Ich mag Blau.
Und du siehst doch gut darin aus. Vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Paul Brandenburg.
Danke gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Ja, auch Paul Brandenburgs Optimismus hält sich in Grenzen, nicht jedoch der meinige. Wobei ich zugeben muss, dass auch ich beim Studium der Sendungen im öffentlich-restlichen Fernsehen so manches Mal den Glauben an den menschlichen Verstand verliere. Insbesondere, wenn ich meine Kollegen Mioska, Maischberger, Lanz und Co. bei ihrer Arbeit beobachte, wünsche ich mir, Herr, lass Hirn vom Himmel fallen. Wie beispielsweise Karin Mioska Robert Habeck anschmachtete, ist einer Moderatorin nach meinen persönlichen Wertevorstellungen unwürdig. Ebenso unwürdig wie ihr Verhalten wenige Tage später, als Alice Weidel zu Gast war und Mioska die pure Verachtung ins Gesicht geschrieben war. Bei Auf 1 sind solche Interviews undenkbar. Wobei, ich hätte heute durchaus mal Lust auf eine, nennen wir es doch mal, Persiflage. Und mein nächster Gesprächspartner drängt sich förmlich dafür auf. Und jetzt begrüße ich auf dem Bildschirm Herrn Banane. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Hallo, ich begrüße Sie.
Herr Banane, nach Elon Musks unverhältnismäßiger Wahlmanipulation in Form eines netten Plauschs mit Alice Weidel setzen Sie nun noch mal eins drauf und haben einen Hit eigens für Alice Weidel veröffentlicht. Was hat Sie dazu bewogen, so unmittelbar vor der Bundestagswahl Wahlmanipulation im großen Stil für die AfD zu betreiben?
Oh Gott, Wahlmanipulation, ob ich jetzt so weit gehen würde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Liebe zur Heimat hat mich dazu bewogen, einen Song für Alice Weidel und ihre Wählerschaft zu machen. Und ich bin sehr dankbar, dass dabei auch ein sehr bekannter Künstler sich mit involviert hat oder involvieren lassen hat. Und so ist sehr schnell von der Idee die Wirklichkeit entstanden. Alice für Deutschland.
Hätte es nicht auch Friedrich für Deutschland oder Olaf für Deutschland sein dürfen?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin die letzten 4 Jahre auf 680 Demonstrationen ungefähr gewesen. Ich möchte ganz klar, dass mein heute 6-jähriger Sohn in einer nationalen Sicherheit leben kann und dass hier definitiv sich ein politischer Wandel ereignet. Und ich möchte nicht, dass wir eine Weltmacht wie Russland angreifen mit Taurus-Raketen und dann vor einem Scherbenhaufen oder vor einem, ich lasse das jetzt mal weg, stehen. Das alles sind Dinge, die mir missfallen. Ich unterstelle diesen Politikern einen gewissen Korruptionsgrad, gerade wenn man bei Friedrich Merz gerade einmal über seine BlackRock-Vergangenheit nachdenkt und bei Olaf Scholz, der sich an nichts erinnern kann, der scheinbar unter Demenz leidet, aber trotzdem die ganzen Corona-Restriktionen der letzten Jahre davor mitgetragen hat und vieles andere, würde mir nichts ferner liegen als über diese Herren so einen Song zu schreiben. Ja. Abgesehen davon, sie sind ja dabei. Sie sind ja mit im Lied involviert. Sogar Olaf, Fritz und Robert wählen blau. Also auch die sind ja erwähnt.
Ja, was für eine Provokation, Herr Banane. Unsere Faktenchecker haben herausgefunden, dass Sie gar kein Sänger sind, sondern Fitnessfachwirt. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
Das haben auch schon andere Faktenchecker rausgefunden, dass ich gar kein Sänger bin. Aber ganz ehrlich, haben denn andere Entertainer, Sänger, Musiker nicht auch irgendwann mal einen anderen Beruf vorher erlernt oder ausgeführt? Das eine schließt ja das andere nicht aus, möchte ich meinen, oder?
Bereits während der Corona-Pandemie sind Sie als Verschwörungstheoretiker aufgefallen und in Erscheinung getreten. Im Rückblick, Herr Banane, zu welchem Zeitpunkt sind Sie denn eigentlich falsch abgebogen?
Zu gar keinem Zeitpunkt. Ich bin sehr froh, dass ich beim Zusammenführen der Punkte auf ein klares, eindeutiges Ergebnis gekommen bin. Und das war, wie ich schon einmal sagte, spätestens wo staatliche Gewalt auf unschuldige, friedliche Demonstranten losgelassen wurde, war mir klar, dass ich hier einige Fragen stellen muss. Und dieses Bauchgefühl und diese Empathie hat mich bis jetzt sehr gut beraten und ich bereue nichts. Mein Spiegelbild passt und ich würde alles genauso wieder machen.
Während Sie aber zum Außenseiter geworden sind, haben sich hunderte andere deutsche Künstler in einer gemeinsamen Erklärung öffentlich zum Erhalt unserer Demokratie geäußert. Wollen Sie sich an diesen Damen und Herren nicht wirklich ein Vorbild nehmen?
Ich weiß nicht genau, welche Demokratie diese Damen und Herren meinen. Ich kann mir da keine Demokratie drunter vorstellen, wo man die körperliche Unversehrtheit in Frage stellt oder gar aushebelt. Ich weiß auch nicht, welche Demokratie diese Damen und Herren meinen, wo man den Meinungskorridor so eng schürt, dass man sogar, wenn man einen Politiker als Schwachkopf bezeichnet, eine Hausdurchsuchung bekommt mit seinem behinderten Kind. Das sind alles Dinge, die demokratiefeindlich sind. Und ich lasse gezielt einmal die Ironie weg. Diese Herrschaften demonstrieren oft genau für diese Dinge, gegen die sie so sehr sind. Also sie sind selber das, wogegen sie sich echauffieren. Und das möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich habe nichts mit diesen zum großen Teil bezahlten Gewerkschaften zu tun, die versuchen, das alte politische Narrativ aufrechtzuerhalten.
Aber Herr Banane, jetzt machen wir uns doch mal ehrlich. Jeder Künstler hat doch seinen Preis. Wie viele Millionen müssen wir Ihnen zahlen, damit Sie nach Kiew fliegen und sich mit Herrn Selenskyj ablichten lassen?
Ja, also bis jetzt gab es da keinen Betrag, denn wie gesagt, was ist denn das ganze Geld wert, wenn man irgendwann in einer Welt wieder aufwacht, in der man nicht leben möchte? Und solange man nicht zu den oberen 500 gehört, ich rede davon solchen Tech-Milliardären, wovon es wirklich nicht unzählige gibt, wird man immer sich trotzdem in dieser Welt, die einen gar nicht gefällt, wiederfinden. Und aus diesem Grund bin ich da kein bisschen käuflich und möchte mich nicht, möchte die Zukunft auch meiner Familie und mir, meiner eigener, nicht verkaufen. Zu keinem Preis.
20 Millionen wie Angelina Jolie?
Na gut, mach mal. Aber können wir die Kameras jetzt ausmachen?
Aber Nane, wie oft ist denn nun der Hit Alice für Deutschland mittlerweile geklickt worden? Ist es denn überhaupt ein Hit oder ist es ein Rohrkrepierer geworden?
Ja, der Song Alice für Deutschland geht ganz gut die Runde. Ich merke, dass er auf AfD-Veranstaltungen gespielt wird. Ich sehe auch, dass viele, viele hundert Menschen, ich glaube sogar inzwischen Tausende, ein eigenes TikTok-Video damit gemacht haben, wo sie sich selber hinstellen und eben lippensynchron dieses Lied trällern. Es wurde auf YouTube insgesamt 250.000 Mal geklickt, 150.000 Mal auf meinem eigenen Kanal, den anderen Kanal, der dafür nicht autorisiert war, da waren auch schon 105.000 Klicks. Also es geht voran, eine Viertelmillion haben es allein auf YouTube gesehen und auf TikTok geht's in die Millionen inzwischen. Da hat allein mein Ausschnitt 250.000 Menschen erreicht und da habe ich schon den Überblick verloren. Also es macht gut die Runde. Das Feedback ist, außer wenn sich ein Linksgrüner irgendwie mal kurz mit dazwischen sappelt, ausschließlich positiv. Dafür vielen lieben Dank. Die Idee scheint auf offene Ohren zu stoßen.
Sie haben eingangs auch noch einen anderen Künstler erwähnt, der da involviert sein soll in dieses Projekt. Von wem sprechen Sie da?
Der andere Künstler, von dem ich da gesprochen habe, ist niemand Geringeres als Michael Wendler oder wie er sich selbst nennt, der Wendler mit seinem Mega-Hit »Sie liebt den DJ«. Ich habe Kontakt zu Michael Wendler gesucht und habe ihm meinen neuen Text vorgestellt und er hat gesagt, Björn Banane, mach das doch. Ich stelle gern dafür meinen Mega-Hit zur Verfügung, damit die Leute gleich im richtigen Groove die richtige Melodie für den neuen Text bekommen. Und dafür vielen Dank an Michael Wendler nach Florida.
Da haben sich ja die richtigen zwei Verschwörungstheoretiker gefunden. Zum Abschluss, Herr Banane, noch eine Frage bezüglich meines Zeitenwende-Index. Wie beurteilen Sie die Lage in Deutschland auf einer Skala von 1 bis 11? 1 bedeutet hoffnungslos, 11 bedeutet alles blendend. Ich vermute, dass Sie als jemand, der nicht wahrnehmen kann, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben, kommt da nicht mehr als eine 5, oder?
Ja, ich komme tatsächlich nicht über eine 5, das ist richtig, denn ich möchte nicht in einem Land leben, wo so eine marode Sicherheitspolitik gefahren wird, wo so eine wirtschaftliche, desaströse Politik gefahren wird, die immer mehr Industrie abwandern lässt. Und ich wünsche mir so schnell als nur irgend möglich den politischen Wandel. Und deswegen habe ich diesen Song gemacht, deswegen gehe ich auf Demonstrationen und deswegen ist mir kein Weg zu steinig, um eine Zukunft für meinen heute 6-jährigen Sohn mitzugestalten, mit allem, was ich kann. Danke.
Herr Banane, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Rechtsüberholen.
Danke, gern, immer wieder.
Auf 1, liebe Zuschauer, ist nach knapp 4 Jahren zu einem Leuchtturm in der Welt der freien Medien geworden. Immer wieder stellen wir mit unserer Berichterstattung unter Beweis, dass wir unser journalistisches Handwerk verstehen. Erst am vergangenen Wochenende haben wir mit der Aufdeckung des geplanten Komplotts gegen die AfD einmal mehr Akzente in der Nachrichtenwelt gesetzt. Für einige unserer Zuseher ging in diesem Fall unsere Berichterstattung in den ersten Stunden nicht weit genug. Doch neben der Herausforderung, unsere Quellen zu schützen und sämtliche Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, galt es parallel noch einen weiteren Aspekt zu beachten. Hat man auf 1 die Dokumente zugespielt, um eine sogenannte False-Flag-Aktion zu initiieren und uns dazu zu bringen, vorschnell mit Neuigkeiten an die Öffentlichkeit zu gehen, die sich nachher als haltlos oder gar falsch darstellen? Anders als ein von Steuergeldern finanziertes Magazin wie der Spiegel kann und will sich auf 1 keine Relotius-Berichterstattung leisten. Und somit bleibt es dabei. Bis heute musste noch keine einzige auf 1 Story widerrufen werden. Doch lassen Sie uns auf der Zielgeraden dieser Sendung nochmals auf die Bundestagswahl zu sprechen kommen. Ich habe noch einen weiteren, sehr spannenden Gast für Sie eingeladen, der viele Jahre für die Systemmedien tätig war. Ja, es ist mir ein Vergnügen, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen, das erste Mal bei auf 1, und ich überfalle dich mal gleich mit einer sehr anspruchsvollen ersten Frage. Wie beurteilst du als ehemaliger Mainstream-Manager und heutiger Medienfuzzi die zahllosen Kundgebungen gegen rechts? Sehen wir dort auf der Straße die wahre Stimme der Bevölkerung und erkennst du bei diesen Kundgebungen das tatsächliche Stimmungsbild in unserem Land?
Also ich muss ganz ehrlich dir gestehen, ich finde diese Demos gegen rechts absolut widerlich. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Minuten, hat mich die Meldung erreicht, dass in meiner Heimatstadt München wieder ein Terroranschlag höchstwahrscheinlich verübt worden ist von einem Menschen, höchstwahrscheinlich einem Afghane, der in eine Gruppe reingefahren ist, dort einige Menschen verletzt hat. Ich kann nicht mal sicher sein, ob da nicht jemand war, den ich kannte. Wie gesagt, die Meldung ist noch ganz frisch. Und jetzt mal wieder völlig unerheblich die Nationalität. Nicht alle Afghanen tun so etwas. Es gibt wunderbare Menschen unter Afghanen. Und auch völlig unerheblich, welche Motivation er hatte. Ich kann jetzt schon sicher sein, dass es morgen eine Demo gegen rechts geben wird in München. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Und ich frage mich doch sehr, was das für Menschen sind, die auf Abruf für Demonstrationen zur Verfügung stehen. Und die Antwort muss ganz klar sein, das ist alles von langer Hand organisiert. Also normale Menschen haben einen Job, haben ein Leben, haben ein Ehrgefühl und gehen nicht am nächsten Tag, wenn Menschen verletzt worden sind, auf eine Demo gegen rechts. Entweder, und mir ist auch egal, ob sie dafür bezahlt werden oder ob sie nicht bezahlt werden, sie machen auf jeden Fall Wahlkampf. Und sie machen Wahlkampf für die Regierung, fühlen sich aber im Widerstand. Wir müssen ehrlich sein, das sind die Menschen, die 1933 bis 1945 mitmarschiert werden. Die wären für das Regime auf die Straße gegangen, so wie sie es heute auch tun. Das finde ich widerlich, unreflektiert, abstoßend und völlig undemokratisch. Um es mal ganz sachlich zu sagen.
In den letzten Tagen fanden ja auch die ersten Kanzlerduelle statt. Ich gehe mal davon aus, dass du als Medienfachmann diese verfolgt hast. Wie fällt denn so dein Fazit aus? Wer ist denn so der Gewinner dieser Duelle?
Ich beobachte all diese Duelle ganz, ganz aufmerksam. Wir machen zu jedem TV-Duell Livestreams auf meinem YouTube-Kanal. Kanal, haben das auch zu, nein, zu Merz und Scholz haben das ausnahmsweise nicht gemacht, weil wir Sonntag Ruhetag haben. Aber heute Abend, also am Montag und am Donnerstag machen wir wieder TV-Duelle. Heute Abend ist Alice Weidel das erste Mal da. Also, ich würde das mal zusammenfassen, das Kanzlerduell. Wir haben ja Scholz und Merz und ich würde das zusammenfassen unter Schmerz. So denken sehr viele Deutsche über die beiden. Ich finde beide extrem frustrierend, muss ich ganz ehrlich sein. Ich kann mir beide nicht vorstellen, in Gesprächen auf Augenhöhe mit einem Donald Trump, mit einem Wladimir Putin. Olaf Scholz hat die letzten 3 Jahre bewiesen, dass ihm Format, Charisma und einfach alles fehlt, um da eine gute Rolle zu spielen. Bei Friedrich Merz habe ich auch immer einen seltsamen Eindruck. Ich halte es für extrem undiplomatisch, zu sagen, ich habe keine Angst vor einem Atomkrieg mit Russland. Wie will er jemals wieder mit russischen Diplomaten verhandeln, mit denen reden? Also er scheint auch nicht in der Lage zu sein, einen diplomatischen Ton anzuschlagen, was einfach sehr wichtig ist in der Weltpolitik. Also einer von beiden wird es ja werden. Eigentlich wird es nur einer werden. Es wird Friedrich Merz werden. Ich freue mich auf diese Zeit gar nicht, muss ich gestehen.
Oliver, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man braucht gar nicht wählen gehen, denn wenn Wahlen tatsächlich etwas bewirken könnten, wären sie verboten. Warum sollten die Menschen jetzt doch wählen gehen am 23. Februar?
Auf jeden Fall, zu 100%. Also man darf auch nicht so wahnsinnig schwarz sehen, weil sonst können wir den Laden sofort dicht machen. Also ich glaube an Wahlen. Ich war selber zweimal Wahlhelfer, einfach um mir das auch mal persönlich anzuschauen. Ich halte Wahlmanipulationen vor Ort an der Urne seitdem für absolut ausgeschlossen. Also das ist völlig unrealistisch. In meinem Fall, wir waren zu acht Wahlhelfer, die sich vorher nicht kannten. Wir hätten uns quasi, ohne uns vorher zu kennen, zu einer kriminellen Straftat verabreden müssen, zu einer Verschwörung. Das kann so nicht stattfinden. Abgesehen davon wird es bei dieser Wahl jetzt auch wahrscheinlich so viele Wahlbeobachter geben, wie noch nie zuvor bei einer deutschen Wahl, weil wir große Bedenken haben und dieses Thema auch noch nie so groß in der Öffentlichkeit war, dass wir das Recht haben. Jeder, du darfst Wahlbeobachter sein, auch, wobei du bist Münchner und Deutscher, glaube ich, oder? Ja, so, du bist kein Österreicher. Ja, tut mir leid, ich hab mich nicht gut vorbereitet. So, aber selbst wenn du nicht wahlberechtigt wärst, wenn du jetzt 16 Jahre alt wärst oder wenn du Österreicher, weiß ich nicht, aber selbst dann dürftest du ins Wahllokal gehen und die Wahl beobachten. Das werden sehr viele Leute tun und dann ist Wahlmanipulation eigentlich noch ausgeschlossener. Und dass Wahlen etwas verändern können, sehen wir in Argentinien, sehen wir in Amerika. Und auf jeden Fall sollten wir wählen gehen.
Du hast Wahlmanipulation schon erwähnt. Wir sprechen jetzt insbesondere von Wahlmanipulation, die angeblich im Vorfeld der Wahl geschehen sein soll. Elon Musk hat ein nettes Gespräch mit Alice Weidel geführt. Björn Banane schreibt einen Hit für Alice Weidel und Julian Reichelt betreibt in seinem Kanal aktives Grünen-Bashing. Siehst du weitere Indizien für Wahlmanipulation im Vorfeld und möglicherweise dann auch eine Wahlannullierung?
Also Grün-Bashing wird mir ja auch nachgesagt auf meinem YouTube-Kanal, wobei ich das ja alles, ich will ja nur spielen. Ich bin ja nur ein Fuzzi, ich meine das ja alles sehr, sehr ernst. Also zur Wahlmanipulation habe ich dir eine Zahl mitgebracht, die ich immer gerne zeige. So, du siehst hier die Zahl 1406 und die Zahl 23. 1406 waren die politischen Gäste, die von 2022 bis 2024 in den Sendungen Anne Will damals noch, Mioska, Lanz, Maischberger, Illner und Hart, aber völlig überflüssig eingeladen waren. Das sind nicht 1406 verschiedene Politiker, sondern es sind, da ist dann 70 Mal Strack-Zimmermann dabei und 80 Mal Norbert Röttgen, der nichts zu sagen hat. Aber 1406 Mal waren politische Gäste eingeladen. Die blaue Zahl 23, das waren die AfD-Politiker unter diesen 1406. So, und ich glaube, wenn man das weiß, dann erübrigt sich jegliche Diskussion über eine Wahleinmischung von Elon Musk. Man macht sich ja lächerlich. Es ist eine Doppelmoral, die zum Himmel schreit. Was haben wir uns eingemischt, bei der Wahl zwischen Donald Trump und Kamala Harris? Also wir haben einen lächerlichen Medien-Shitstorm entfaltet und bewiesen, dass unsere Journalisten keine Ahnung von amerikanischer Politik haben, dass Kamala Harris komplett chancenlos war, haushoch verloren hat. Also alle sollten mal schön die Klappe halten. In einer Demokratie muss man andere Meinungen aushalten. Und solange wir uns massiv in alle Wahlen dieser Welt einmischen, müssen wir akzeptieren, dass es andere bei uns auch tun.
Oliver, jetzt habe ich eine ganz besondere Aufgabe für dich. Bitte schlüpf doch mal in die Rolle eines Orakels und lass uns doch mal wissen, wie deine Prognose ausfällt. Was erwartest du für ein Ergebnis bei der Bundestagswahl in der kommenden Woche?
Also, meine allergrößte Sorge, muss ich ehrlich gestehen, ist, dass die Wahl manipuliert, dass die Wahl annulliert wird. Es gibt erste Stimmen, die schon so gerüchteweise andeuten, dass Auslandsdeutsche vielleicht nicht genügend Frist haben, um Briefwahl zu machen, dass das ein verfassungsrechtlicher Grund sein könnte, die Wahl zu annullieren. Und wenn das geschehen sollte, befürchte ich echt die Vollkatastrophe. Vollkatastrophe für die Demokratie und wer weiß, was dann für Demonstrationen auf der Straße sind. Und das wird natürlich sehr vom Ergebnis abhängen. Also, wenn eine AfD stärkste Kraft wird in Deutschland, was ich nicht für ausgeschlossen halte, weil es ist auch erwiesen, dass die Leute in den Umfragen nicht immer die Wahrheit sagen. Je direkter die Umfrage ist, desto weniger geben die Leute zu, dass sie AfD wählen. Also, wenn jemand persönlich sie fragt, in einer Umfrage sagen sie was anderes. Wenn am Telefon gefragt wird, sagen sie auch was anderes. Online sind die Zahlen in den Umfragen am höchsten für die AfD. So, also, so Gott will, hat die AfD vielleicht mehr Stimmen als die CDU, CSU und dann wird sofort von einer Annullierung die Rede sein. Bin ich mir relativ sicher. Das ist meine größte Befürchtung. Ansonsten, denke ich, dass die AfD sehr, sehr stark sein wird. Ich habe immer gesagt, ich hoffe, ich habe nach Aschaffenburg gesagt, ich hoffe zu Gott, dass nichts mehr passiert bis zur Wahl. Jetzt war heute München. Es scheint so zu sein, dass niemand gestorben ist, Gott sei Dank. Aber die Leute haben die Nase voll. Die Leute haben Angst. Die Leute wollen, selbst wenn sie die AfD nicht mögen, wollen Sie eine Wende? Sie wollen eine spürbare Veränderung. Sie wollen kein Gelaber mehr. Sie wollen keine Ausflüchte mehr. Und deswegen wird die AfD, ähnlich wie in Österreich, die FPÖ sehr, 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 sehr stark werden.
Ja, spannend wird es in der Konstellation natürlich auch mit der Regierungsbildung. Es gestaltet sich auch in Österreich ähnlich kompliziert.
Also, ich fände es ja toll, wenn es sich so entwickeln würde wie in Österreich, sprich, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen Schwarz-Rot-Grün scheitern und dass dann, ich meine, es ist eigentlich kaum vorstellbar, aber irgendwann muss diese Brandmauer fallen und dass dann Friedrich Merz sagt, okay, was soll ich machen? Ich habe einen Auftrag, ich muss eine Regierung bilden, ich rede jetzt mit der AfD. Also dann bricht in Deutschland die Hölle los, dann bin ich sogar überzeugt davon, dass wir eine neue RAF bekommen, die Gott weiß, was veranstalten wird, weil die Leute halt komplett vernagelt sind. Ich befürchte aber, es wird so laufen, dass Schwarz-Rot-Grün werden Koalitionsverhandlungen führen. Es wird nicht kommen wie in Deutschland, sie werden nicht scheitern, sondern sie werden im Endeffekt einfach so weitermachen wie bisher. Und dann werden wir bald wieder Neuwahlen haben.
Trotz des einen oder anderen kritischen Wortes, lieber Oliver, du strahlst einen Optimismus aus, eine Zuversicht, die wir sicherlich auch gebrauchen können. Ich möchte jetzt abschließend noch eine Frage stellen zu meinem Zeitenwende-Index. Auf einer Skala von 1 bis 11. 1 bedeutet, wir sind verloren, Deutschland geht den Bach runter. Zu 11, alles ist bald wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Wo siehst du denn Deutschland aktuell?
Also ich kann es unterteilen in zwei Dinge. Für mich persönlich sehe ich eine 12. Also wenn du einen satirischen Kanal machst in den sozialen Medien auf YouTube, X und Instagram etc., dann ist dieser galoppierende Wahnsinn, den wir erleben jetzt seit ein paar Jahren, ist fantastisch für mich. Das ist eine satirische Goldgrube. Also es wurden Politiker nach oben ge gespült, die sind Comedy pur. Für mich persönlich sehe ich da eine klare 12. Für Deutschland sehe ich eher eine klare 0. Also, ich muss sagen, wenn wir nicht eine spürbare Wende bekommen, so wie wir sie ja in Amerika erleben, so wie wir sie in Dänemark erleben, in Argentinien, in so vielen anderen Ländern, wenn wir nicht begreifen, dass der woke Wahnsinn einfach enden muss, dass wir wieder Sachpolitik brauchen, dass wir Pragmatismus brauchen, dass wir nicht 73 Geschlechter und 173 Studien, Lehrstühle für Gender Studies brauchen, dann sehe ich für Deutschland null. Ich war 2023 in Kuba oder auf Kuba und dort haben mir die ganzen Leute, die deutschen Auswanderer, gesagt, schau dir das hier gut an, Oliver, das ist deine Zukunft.
Oliver, ich sage vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Du hast dir sicherlich viele neue Fans gemacht unter den Auf1-Zuschauern, die deinen Kanal, den Kanal des Medien-Fuzzi, jetzt auch verfolgen werden. Und es lohnt sich ja auch, denn deine Sendungen sind nicht nur informativ, sondern auch sehr humorvoll. Sicherlich nicht das letzte Mal heute bei Auf1. Oliver Brendel, vielen herzlichen Dank.
Danke dir und vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Wenn ich zusammenfasse, was wir heute von meinen Gästen gehört haben, nehme ich verhaltenen Optimismus wahr. Und nachdem ich in dieser Woche auch noch den US-Vizepräsidenten J.D. Vance gesehen habe, der der EU und allen voran ihrer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine klare Ansage bezüglich des Digital Services Act gemacht hat, packe ich auf den Zeitenwende-Index nochmal einen Punkt drauf. Und auch das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin gibt Anlass zur Hoffnung, dass der Ukraine-Konflikt zeitnah beendet wird. Damit schaut es doch 8 Tage vor der Bundestagswahl insgesamt ganz gut aus. Und für diejenigen, die noch einen allerletzten Impuls benötigen, sei an eine Rede von Franz Josef Strauß erinnert, der bereits 1986, also vor knapp 40 Jahren, Historisches vorhersagte. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen. Ich bin sehr gespannt, ob die deutschen Wähler dieses seit nunmehr knapp 4 Jahren dahin irrende Narrenschiff auf den Grund der Geschichte versenken. Und selbstverständlich werden wir nächstes Wochenende für Sie direkt aus Berlin von der Bundestagswahl berichten. Dann erfahren Sie bei Auf1, ob Friedrich Merz seinen Armin Laschet-Moment erlebt und ob auch der deutsche Wahlsieger sein erstes Interview bei Auf1 gibt. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Zuschauer. Teilen Sie diese Sendung bitte mit Ihren Freunden und unterstützen Sie uns auch weiterhin mit dem kleinsten Teil Ihres Geldes bei unserer Arbeit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächste Woche.